Hallo Nico.
Hallo Margie.
Wir reden heute wieder über Star Wars. In dem Sinne herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Good Batch. Was machen wir hier?
Wir reden chronologisch über alles, was jemals für Star Wars an Bewegtbildmaterial erschienen ist und versuchen, die guten Sachen dran zu finden, damit wir nicht immer nur drauf rumhacken. Leider driften wir manchmal auch ins Rumhacken ab. Meistens merken wir es aber und versuchen dann, das Ruder nochmal rumzureißen. Heute haben wir wieder so eine gemischte Packung, würde ich sagen. Wir reden über das Finale der zweiten Staffel von The Clone Wars aus dem Jahr 2010. Das ist ein Dreiteiler, in dem es um Boba Fett geht. Das ist das zweite Mal, dass wir Boba Fett sehen, wenn wir alle Star Wars Filme und Serien chronologisch schauen, korrekt?
Ja, also ich glaube.
Wir haben ihn noch nicht in The Clone Wars gesehen, sondern nur in Attack of the Clones, dem Kinofilm,
ja,
wo wir ihn ja als das ungehobelte, kleine, rotzfreche Bratzengör von Jango Fett getroffen haben. Nicht sehr sympathisch.
Und jetzt treffen wir ihn in The Clone Wars als...
als Waisenkind, das immer noch nicht so sympathisch,
ja,
ist. Aber da ist schon Entwicklung da langsam. Also es geht in der Folge darum zu zeigen, was wurde aus Boba Fett, nachdem er in Attack of the Clones zum Waisen wurde, an wen hat er sich gewandt und was war dann so sein Plan? Was war Boba Fetts Plan? Palpatine hat keinen Einfluss auf diese Folge, würde ich sagen. Wir müssen diesmal nicht fragen, was war Palpatines Plan. Es geht allein um den Plot von Kriminellen, von einer Gruppe von Kopfgeldjägern, denen sich Boba Fett angeschlossen hat. Und wie fängt das Ganze an? Also, dass überhaupt eine Boba Fett-Folge ist, ist ja eigentlich der erste Twist, denn wir sehen ja erstmal ein paar Rekruten,
genau,
auf einem Sternzerstörer.
Wir sehen Babyklone und offensichtlich gibt es einen Bring-Dein-Babyklon-mit-zur-Arbeit-Tag,
mhm,
in der republikanischen Flotte. Die werden also als kleines Trüppchen an Bord eines Sternzerstörers gebracht und da dürfen sie sich da alles anschauen und dürfen die großen Klone bewundern, die tatsächlich wirklich im Krieg unterwegs sind. Und das ist alles sehr problematisch, wenn du mich fragst. Und sie üben dann auch brav schießen. Und eines von diesen Kindern mit einem permanent mies gelaunten Gesicht, die sehen alle halt aus, weil es ja das gleiche Modell ist, abgesehen von den Haaren, so als hätten sie gerade einen richtig ekelhaften Zitronendrops gelutscht.
Ja. Nur dieses Kind hat halt die Frisur von Boba Fett,
genau,
aus dem Film. Also den Mittelscheitel, halblange Haare.
Ja, und eines von diesen Kindern ist besonders gut im Schießen und besonders schlecht gelaunt. Und das ist tatsächlich Baby Boba Fett.
Aber nennt sich Lucky und hat sich da irgendwie eingeschlichen in diesen, wie sagtest du, bring dein Baby-Klon mit zur Arbeit-Tag auf dem Sternzerstörer Endurance.
Ja.
Wo die dann auch Unterricht kriegen oder so eine Art trifft die Helden der Republik Dings von Anakin Skywalker und Mace Windu.
Mhm.
Und wir wissen ja, Mace Windu, auf den ist Boba Fett vielleicht gar nicht so gut zu sprechen.
Nein.
Denn der hat dafür gesorgt, dass sein Vater nie wieder Hüte tragen kann.
Doch, er kann immer noch Hüte tragen, nur der Kopf ist nicht mehr an seinem Körper
fest.
Er kann die Hüte tragen, wo er will. Auf seinem Kopf, auf seinem Hals, dem abgeschnittenen.
Mhm.
Naja. Er hat ihn halt umgebracht und dann hat Boba einen Helm wahrscheinlich noch mit Füllung hochgehoben und sehr traurig geschaut.
Ja, so haben wir ihn zuletzt gesehen im Kinofilm.
Ja.
Und dann wird relativ schnell klar, dass Boba Fett hier ist, um sich an Mace Windu zu rächen. Nach, weiß nicht, 2 Jahre später, wird nicht sogar noch geklärt, 1 Jahr später. Es gibt ja keine exakte Zeitangaben.
Es gibt die Jahresangaben, aber da müsste man kurz vergleichen. Aber auf jeden Fall nicht viel, sagen wir mal so. Und er hat tatsächlich einen Plan. Und es scheint übrigens auch sehr einfach zu sein, an Bord dieses Sternzerstörers als Kind sich einfach mal von dieser Klon-Baby-Truppe abzusetzen, was er nämlich auch tut, um eine explosive Stolperfalle im Wohnzimmer, also in dem Quartier von Mace Windu anzubringen.
Wohnzimmer.
Ja, also halt so, hier ist ein Laser hinter der Tür und wenn man da durchgeht, macht es bumm. Und das installiert er. Das sehen wir dann auch. Und wir sehen dann auch tatsächlich, wie Mace Windu dahin geht und sagt, ja, ich habe jetzt Feierabend, und hat die Tür quasi schon offen, als er eine Nachricht bekommt, dass er doch nochmal gebraucht wird. Und dann sagt er, gut, und schickt stattdessen dann irgendwie später einen Klon dahin, der das auslöst. Und in die Luft gesprengt wird und dabei stirbt. Yay.
Das war aber jetzt nicht das Ziel von Boba Fett.
Nein, ne? Er wollte natürlich Mace Windu umbringen. Ja. Aber er hat stattdessen einen Klon getroffen, weil Fallen ja nun mal meistens nicht draufstehen haben, für wen exakt sie sind.
Wie wir dann aber später sehen, wollte er das nicht. Er hat eigentlich schon ein Problem, die Klone zu verletzen. Natürlich auch, weil die alle aussehen wie sein Papa. Das sehen wir ziemlich deutlich in der Szene, wo er dann von einem aufgegriffen wird auf dem Weg zum Kontrollzentrum, Reaktorraum, was auch immer. Irgendein wichtiger Raum, wo man nur einen Knopf drücken muss, damit das ganze Raumschiff in die Luft fliegt. Solche Räume sind wichtig. Und dort wird er von einem Klon aufgehalten, den er dann überwältigt und erschießen könnte, es dann aber nicht tut, weil er eben in das Gesicht seines Vaters blickt und das dann halt nicht übers Herz kriegt. Und da sehen wir, dass er halt dann noch nicht völlig verkommen ist, der kleine Boba. Und dann wird er nur betäubt und offenbar wird Boba von jemand ferngesteuert. Also er hat Kontakt zu einer Person, die ihn anleitet, was er zu tun hat.
Genau, weil nach dem Anschlag auf Mace Windu, der aber jemand anders getroffen hat, ist das Schiff natürlich erstmal unter Alarm. Alle suchen danach, wer das gewesen sein könnte, und er kriegt da die Anweisung, gut, dann bring das ganze Schiff zum Abstürzen. Und da ist zufällig dieser Raum mit diesem einen Knopf, der Maschinenraum zum Kaputtmachen, wo er dann hinaufbricht.
Also irgendwas springt dann in die Luft und das reicht halt, damit das ganze Schiff dann Totalschaden hat, abstürzt, was auch immer. Ja. Und dann ist es auch egal, dass er diesen einen Klon verschont hat, weil das wird dann eine Menge Klone das Leben kosten, dass dieser ganze Sternzerstörer abstürzt. Letztendlich muss das Schiff verlassen werden. Es bleibt nur der Kommandant an Bord, ein Typ, der schottischen Akzent hat und ein bisschen aussieht als Birke. In meiner Erinnerung hat er einen schottischen Akzent.
Ich habe das gar nicht so richtig mitgeschnitten, aber manchmal bin ich irgendwie taub für Akzente, muss ich zugeben.
Vielleicht bilde ich mir das auch einer. Ich finde, er hat so ein Design, wenn das eine Realverfilmung, also ist ja ein Animationsdings, aber die Figur sieht aus, als wäre sie ein Mensch aus einer Realverfilmung von DuckTales und er wäre Dagobert Duck.
Okay, ja.
Wegen dieses Barts.
Doch, ja, du hast recht. Ja, ich verstehe die Assoziation.
Das ist Admiral Killian.
Ja,
man hat natürlich auch so einen Namen, der so klingt, als könnte er einen schottischen Akzent haben. Aber vielleicht hat er den auch gar nicht und ich habe mir das alles eingebildet.
Genau, der und sein Klonkommander, beziehungsweise ein Klonkommander, die bleiben da auf jeden Fall an Bord.
Um das Schiff irgendwie noch zu retten, während es abstürzt, und alle anderen verziehen sich in die Rettungskapseln. Die ganzen Klonbabys kommen in eine Kapsel und diese wird dann von der Slave One aufgegriffen, also vom Schiff von Jango Fett, das jetzt Boba gehört. Und das nicht mehr Slave One heißt.
Du meinst Boba Fetts Raumschiff.
Auf manchen Merchandise-Produkten heißt das immer noch Slave One. Mhm. Aber Disney will diesen Namen offenbar nicht mehr, aber das hatten wir schon mal. Es ist Boba Fetts Raumschiff. Das ist der Name, der auf dem Schiff jetzt kanonisch draufsteht. Boba Fetts Raumschiff. Oder Jango Fetts Raumschiff.
Aktuell ist es aber Aura Sings Raumschiff, mehr oder weniger.
Na, zumindest steuert sie es in dem Moment, wo sie dann diese Rettungskapsel aufgreift und dann den anderen Klonen gegenüber offenbart wird, dass Boba eben kein Klon ist, sondern tatsächlich der. Also er ist auch ein Klon.
Ja.
Aber mit ihm.
Aber kein Klon-Klon.
Genau.
Er ist nicht verändert, er ist nicht beschleunigt.
Er ist nicht 6 Jahre alt wie der andere, sondern 12. Hm. Ich glaube, da kann man es dran festmachen, dass es 2 Jahre nach dem Kinofilm sein müssen. Mhm. Weil er, glaube ich, im Film sagt, er ist 10. Aber ich mag mich täuschen. Und wenn die anderen jetzt 6 sind, müsste er 12 sein. Aber vielleicht sagt er auch nicht, er ist 10. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist ja auch nicht wichtig. Jedenfalls nimmt Aura Singh dann den kleinen Boba mit und der überlässt die anderen Klone ihrem Schicksal, die dann in der Rettungskapsel rumtaumeln, und Aura und Boba Fett entkommen. Wer ist Aura Singh? Hatten wir das schon mal geklärt?
Ich glaube noch nicht. Ich erinnere mich, dass wir schon andere Folgen mit ihr geschaut haben, aber ich glaube, die haben wir noch nicht besprochen, weil wir nämlich selber verwirrt waren von dem Sendeplan und Dinge in der falschen Reihenfolge geschaut haben.
Wir haben schon viel zu viel geschaut. Wir sind schon am Ende von Staffel 3 mit dem Gucken, weil wir so hin und her gesprungen sind und müssen jetzt aufarbeiten, was wir teilweise vor Monaten geschaut haben, weil es eben so wahnsinnig wirr veröffentlicht wurde. Ja. Jetzt arbeiten wir es mal durch. Aura Singh ist vorgekommen ursprünglich in Episode 1.
Ja, und da steht sie einfach nur quasi als Staffage während des Rennens auf Tatooine, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Und ist halt einfach, hier ist diese sehr große, bleiche Dame mit langen Fingern und einem Gewehr und einem größtenteils rasierten Schädel mit lustiger Frisur und einer Antenne.
Genau, gut beschrieben. Und die hatte gar nichts zu tun. Die stand nur da, damit man sich überlegen kann, okay, wer ist das? Kriegt die eine Actionfigur? Kriegt die eine Comicreihe, Romane?
Will sie auf jemanden schießen in dem Rennen?
Warum
Nein, tut sie nicht.
Warum heißt sie Aura Singh? Ist sie verwandt mit Khan Union Singh?
ich schätze mal, sie stammt von Seek ab. Hm. Nein, also ich weiß nicht, warum sie einen indischen Nachnamen hat und Aura mit Vornamen heißt, aber mit zwei R. Aber Star Wars Namen müssen keinen Sinn ergeben.
Nö. Irgendwann kommen wir noch zu Po Nudo. Der beste Star Wars Name ist Po Nudo.
Es wird nicht der Tag kommen, an dem ich den nicht lustig finde, weil ich innerlich 12 bin. Ja. So wie Boba Fett.
Boba Fett findest du auch lustig?
Ich find, nein, er ist 12.
Ach so, ja. Aber er findet seinen Namen sicher nicht lustig. Er findet nämlich nichts lustig.
Ja, ich finde den Namen Boba Fett auch lustig, wenn ich ehrlich bin. Aber an den hat man sich wirklich sehr gewöhnt.
Ja.
Gut, also, wir verlassen mehr oder weniger an dieser Stelle auch die Folge. Aura Singh, also sie ist auch nicht alleine. Offensichtlich hat Boba Fett so eine Art Ersatzeltern-Kopfgeldjäger-Gruppe sich gesucht oder ist von ihr aufgenommen worden. Da ist auch noch Bosk an Bord, also der Trandoshanische Kopfgeldjäger.
Sehen wir den auch zum ersten Mal hier, kanonisch ich glaube oder chronologisch? Ich glaube schon, bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, ja.
Ist natürlich berühmt durch die Szene in Das Imperium schlägt zurück, wo er der Einzige war, der seine Schuhe ausgezogen hat auf der Brücke des Sternzerstörers.
Er steht oben an der Kante und macht das ist alles.
Das ist alles, was er in der gesamten Filmtrilogie tut, ne? Aber das reicht, um ikonisch zu werden.
Ja, es ist ein cooles Design.
Reden wir kurz über das Design der Trandoshaner.
Mhm.
Sind das nicht eigentlich nur Silurianer aus Doctor Who?
Ursprünglich, glaube ich, ist das daraus entstanden, weil sie ja bei den Dreharbeiten in London Sachen ausgeliehen haben, die eigentlich aus dem Doctor Who-Fundus waren.
Hm.
Und da Kostüme zweitverwendet haben. Einfach so, wir brauchen noch mehr Aliens. Was haben wir denn? Also ja, ich glaube, das sind sozusagen ja Retro-Silurianer, beziehungsweise damals noch nicht Retro, sondern einfach Silurianer. Heute sehen die ein bisschen ausgereifter aus in der Regel bei Doctor Who. Aber große Echsenmenschen sind große Echsenmenschen.
Findest du, dass sie bei Star Wars heute ausgereifter aussehen? Also in Book of Boba Fett und sowas kommen die ja auch massenweise vor. Und ich finde, sie sehen immer noch ein bisschen billig aus. Und ich habe das Gefühl, das ist Absicht.
Die sehen immer noch ein bisschen albern aus. Aber es war in Book of Boba Fett ganz nett, sie zu sehen, dann mit animierten Gesichtern und wie sie tatsächlich blinzeln oder so etwas. Aber sie haben immer noch diesen leicht stupiden Gesichtsausdruck.
Ja.
Von so einer Godzilla-Handpuppe im Endeffekt.
Ja, also dann gehen wir davon aus, dass der erste Auftritt von Bosk in der Chronologie, soweit wir wissen, und gehen in die zweite Folge.
Ja, es ist noch ein dritter Kopfgeldjäger dabei, aber der ist halt da.
Der hat einen dramaturgischen Zweck in der dritten Folge.
Ja, weil das ist aber ich habe seinen Namen vergessen.
Das können wir gleich nochmal rausfinden, indem wir hier in der Wikipedia nachschauen, wie der hieß. Das ist einer von den Bulldoggen-Aliens.
Ein Klatuinianer?
Genau. Kastas heißt der Typ.
Kastas, ja.
Und ja, ist ein Klatuinianer.
Mhm.
Und der kommt auch nur in diesen Dreiteiler vor. Wie wir noch klären werden.
Mhm.
Ja, also das ist Boba Fetts neue Kopfgeldjägerfamilie.
Ja, yeah, so, er hat und sich so Ersatzkopfgeldjäger gesucht, die ihn adoptieren, anstatt seines Dads.
Ich weiß nicht, ob das ein Fortschritt ist, sagen wir so. Da ist jetzt Bosk eigentlich das Sympathischste von der Bande und das will einiges heißen. In der zweiten Folge geht es dann darum, dieser Sternzerstörer, die Endurance, ist abgestürzt mit noch ein paar benannten NSCs an Bord sozusagen, also mit diesem Captain oder was auch immer, sein Rang ist Killian. Und ein paar anderen Offizieren und jetzt reisen Mace Windu und Anakin mit ihren Jedi-Jägern dem nach und ihren jeweiligen Astromech-Droiden, um die Überlebenden zu suchen und merken dann bald in dem Wrack, okay, hier haben Leute überlebt, aber danach wurden die hingerichtet. Die wurden aus der Ferne offenbar erschossen, mit Blastern niedergestreckt. Aber
eine Sache bemerken sie vorher noch.
Ja.
Mace Windu findet es blöd, dass Anakin mit R2 so eine Freundschaft hat.
Kommt das in der Folge auch nochmal vor? Das wird ja immer wieder thematisiert.
Ja, das ist mit einer der ersten Sachen, die er irgendwie sagt, weil er hat seine R8 oder sowas Einheit hat er dabei. Und R2 kommentiert halt Dinge und er und Anakin sind Buddy-Buddy und Mace Windu, das finde ich aber nicht gut, es ist kein cooles Protokoll hier und sowas sollten Jedi nicht tun.
Wieso hatten eigentlich Mace Windu schon eine R8-Version und Anakin immer noch diese alte R2? Also ich frage mich wirklich, wie da die Versionsnummern funktionieren.
Nicht. Nicht.
Die werden einfach random zugeteilt.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so, irgendwie jeden Monat eine andere Kombination. Solange ein R vorne steht, ist es offensichtlich ein Astromech.
Okay.
Haben wir jemals eine R1 gesehen?
Nee, das würde ich gerne.
Ja, R1 ist wahrscheinlich einfach so ein Mülleimer ohne Beinchen.
Also wir haben ja lustigerweise einen T3 gesehen. Ja, in KOTOR. T3 ist da ja der Astromech-Vorgänger.
Genau.
Aber warum dann T? Also das ist ja dann eine höhere Kennung sozusagen.
Ach ja, ist Aurabesh tatsächlich auch in der gleichen Reihenfolge wie das Alphabet?
Ja, ich glaube schon. Zumindest wird es einem immer so präsentiert, aber das heißt ja nicht, dass sie es nicht anders benutzen in dieser Galaxis. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt T vor R in Aurabesh, ja.
Vielleicht ergibt es auch einfach gar keinen Sinn.
Vielleicht ist es auch egal. Vielleicht fanden sie einfach nur, dass T3 cool klingt und man sofort weiß, aha, das ist eine Art R2.
Das ist richtig, ja. Ja, ich denke, das war der Gedanke dahinter. Der Designgedanke. Es ist manchmal, ich meine, R2D2 wissen wir ja auch, wo der Name herkommt.
Weil bei den Filmrollen die Kennung für eine Filmrolle, die verwendet wurde, R2D2 war. Oder, also irgendwie
Rolle 2
aus Regal 2 oder so, Desk. Oder?
Ich kenne das, dass es irgendwie eine Aufschrift war für Rolle 2, Dialog 2. Aber okay. Auf jeden Fall, es war irgendeine Kennung beim Dreh beziehungsweise bei einer Vorbereitung, wo es dann hieß, oh, das klingt gut, benutzen wir das.
Ja, jedenfalls, wir reden viel über R2. Der ist auch der Held dieser Folge. Denn als die beiden Jedi dann die Brücke des Sternzerstörers erreichen, finden sie keine Spur von den Offizieren, die sie suchen, aber sie finden einen Helm, einen verdächtigen Helm.
Einen Mandalorianer-Helm.
Ist es genau der Helm? Ist es Jango Fetts Helm?
Oder eine sehr gute Kopie. Ich meine, möglicherweise ist, weißt du, die kann man so in Spielzeugläden kaufen.
Denn wenn es Jango Fetts Helm wäre, dann würde Boba Fett ja nicht, wie wir bisher dachten, Jango Fetts alten Helm auftragen, sondern er müsste sich einen neuen gebaut haben, denn der explodiert jetzt.
Ja.
Also, im Gesicht von Mace Windu.
Ja, der beziehungsweise explodierte nicht im Gesicht von Anakin, ja. Weil wir stehen irgendwie da und Mace Windu schaut sich die Szene an und da liegt auch ein toter Klon und er schaut so, Mandalorianerhelm, Typ mit diesem Gesicht, während Anakin dahin läuft und anfängt diesen Helm angrabbeln will. Und Mace Windu hat in dem Moment so seine zwei Gehirnzellen, stellen eine Verbindung her und er, oh, ich habe mal jemanden mit diesem Gesicht und diesem Helm umgebracht und will Anakin dann noch warnen, aber der grabbelt den Helm halt trotzdem an.
Ja, und dann fliegt das da alles ihnen um die Ohren. Sie werden unter Trümmern eingeklemmt und das Einzige, was sie dann noch machen können, während sie da liegen, ist zu sagen, R2, hol mal Hilfe.
Ja, wenn jetzt nur
also
jemand...
Also R2 und der andere Droide, der aber dann nicht lange überlebt, weil er davon den Gegnern zerlegt wird.
Wenn jetzt nur jemand da wäre... der mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten große Mengen an Schrott heben kann. Ich glaube, sie kommentieren das aber irgendwie, dass das zu gefährlich ist, dass wenn sie versuchen, mit der Macht die Dinge zu bewegen, dann wird alles nur irgendwie in alles noch unsicherer werden und noch mehr herabstürzen.
Ja, und wir sind ja auch nicht in der Abrams-Ära, wo man durch die ganze Galaxis Leute mit der Macht anrufen kann.
Nee.
Sondern das ist alles noch räumlich begrenzt. Man muss schon sehr mächtig sein, um andere Leute in einem anderen System zu erreichen. Ja. Einfach nur durch die Telepathie.
Also, sie müssen sich auf jeden Fall auf R2 verlassen, beziehungsweise auf R8, relativ schnell dann nur auf R2, weil die Kopfgeldjäger kommen jetzt auch in das Schiff, beziehungsweise versuchen, dahin zu kommen. Die haben das beobachtet aus der Entfernung, sehen, dass da die Explosion kommt. Und Boba Fett sagt, ich will aber sicher gehen, dass Mace Windu tot ist. Wir haben gesehen, die sind da reingegangen und wir haben eine Falle gestellt und jetzt ist die Falle losgegangen, aber ich habe schon mal eine Falle gestellt und Mace Windu hat trotzdem geliehen.
Das ist auch der Punkt, wo dann klar wird, was eigentlich der Plan der Kopfgeldjäger ist. Weil diese Rache an Mace Windu, das ist nur Boba Fetts persönliches Ziel. Die anderen wollen einfach Geiseln nehmen, die sie dann Count Dooku verkaufen können oder irgendwelchen Leuten verkaufen können.
Genau. Und die haben sie ja schon.
Ja, sie haben 3 Offiziere. Und damit sind sie eigentlich zufrieden erstmal. Also sie haben eine Menge Schaden angerichtet, dafür gibt es sicher noch einen Bonus. Und wollen jetzt eigentlich gehen. Und natürlich wollen sie nicht, dass die R2-Einheit entkommt und die Republik warnt und versuchen dann zu verhindern, dass R2 den Jedi-Rat anruft, schaffen es auch, den Kommunikator seines Jägers lahmzulegen und dann muss er halt versuchen, in den Hyperraum zu springen. Da hängen immer noch 2 Hyperraumringe von diesen Jedi-Jägern im Orbit, wo ich gar nicht so genau weiß, warum, weil sie sind ja ursprünglich mit einem Schiff hier angekommen, das ja direkt auf diesem Planeten gestrandet ist.
Du hast recht, ja. Vielleicht sind sie zum Spaß mit ihren Jedi-Fighters nebenher geflogen?
Oder ist der Sternzerstörer noch ein System weitergeflogen?
Bevor er abgestürzt ist?
Oder sind sie einfach mit diesen Ringen angekommen, um dieses
und haben sie nicht mit an Bord genommen?
Babyklon-Training zu machen? Ich weiß es nicht.
Sie sind da.
Ja.
Ja.
Aber nur noch einer, weil einer von den kleinen Ringen wird weggeballert, damit R2 den nicht benutzt. Aber er schafft es, in einen Rennen zu witschen und nach Coruscant zu springen in letzter Sekunde. Und die Kopfgeleger gucken blöd aus der Wäsche, während R2 dann halt tatsächlich irgendwo landet und dann direkt in den Jedi-Tempel läuft. Aber er kann ja nicht irgendwie einen Bescheid geben. Ja. Er muss jetzt schon direkt mit, weiß gar nicht, wen er dann ruft, Yoda. Auf jeden Fall hoch reingehen. Plo Koon, glaube ich.
Ich glaube, Plo Koon ist im Raum. Plo Koon und Ahsoka.
Ja.
Und ich glaube, Yoda auch. Und dann ist es mehr oder weniger so, was macht dieser Astromech hier? Und Ahsoka, oh, das ist Anakins Astromech. Und eigentlich müsste der Rest von irgendwie des Jedi-Rates oder des ganzen Ordens sagen, ach Gott, Anakins Astromech. Schon wieder.
Ja, dann ist er wieder in den Brunnen gefallen irgendwie.
Ja. Und R2 ist Anakin in einen Brunnen gefallen. Piep, 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 piep. Ja, so ungefähr. Aber jetzt wissen andere Jedi Bescheid, dass sie losziehen müssen.
Ja, Mace Motz übrigens die ganze Zeit rum, ja, dass R2 ihm keine Hilfe verschafft, weil er irgendwie nicht mitkriegt, dass der die ganze Zeit von Kopfgeldjägern gejagt wird, sondern er denkt halt, er lässt sie im Stich, als er dann abhaut mit dem Sternjäger. Und ich meine, was ist das für ein negativer Typ, Mace Windu, oder?
Schon,
immer, oder? Am Motzen.
Ich weiß es nicht. Also generell komischer Typ mit seinen Piratenstiefeln, seinem lila Schwert und seiner negativen Einstellung.
Der trägt Piratenstiefel?
Der hat ganz seltsame Stiefel. Das sind so Piratenstiefel mit Überschlag. Achte mal drauf.
Okay, das ist mir nie aufgefallen.
Mir schon. Ich schaue mir Schuhe an.
Ich achte überhaupt nicht auf Schuhe.
Ich schon.
Also außer es ist eine Nahaufnahme auf Schuhe. Wir haben heute eine Folge von Loki geschaut. Dann habe ich gesagt, Loki trägt keine Socken in seinen Schuhen.
Das Erste, was du sagst, ist bei der Nahaufnahme irgendwie so, der hat keine Socken an. So, okay.
Ich fand das halt seltsam.
Vielleicht hat er ja so Slipper-Socken an. Aber egal.
Ja, das sind ja so Lederschuhe, die der trägt, oder? Das ist doch voll stinkig. Er muss Loki ja krasse Käsefüße haben, wenn er die ganze Zeit
in diesen Schuhen... Er hat wahrscheinlich so Slipper-Socken an. Die sind halt mit so einem ganz niedrigen Rand. Die sind extra dafür gemacht.
Meinst du, Mace Windu hat auch Käsefüße?
Ziemlich sicher in diesen Stiefeln. Hm. Vor allen Dingen, nachdem er stundenlang unter dem ganzen Schutt rumgelegen hat.
Hm.
Ja. Und übrigens, an dieser Episode finde ich unterhaltsam hervorzuheben, die Kevin allein zu Haus-Szenen mit R2, der die Kopfgeldjäger aufhält, indem er Dinge irgendwo runterwirft. Und fehlt nur noch, dass er irgendwie ihnen einen großen Topf Farbe ins Gesicht schwingt oder so.
Ja,
oder Murmeln auslegt.
Das sind so die Szenen, die ich mag R2 als Figur. In den Kinofilmen, in dieser Serie sind es immer die kindischen Momente, die er bekommt.
Mhm.
Und die Folgen, die sich um ihn drehen, die nerven mich eher, gebe ich zu.
Aber also, wir wollen doch positive Dinge sagen, Nico.
Ich bin froh, dass der R2-Schwerpunkt dann in der dritten Folge nicht mehr so stark ist. Die Folge endet damit, dass sie halt dann Plo Koon und Co. auf diesen Planeten holen und von der Brücke gerettet werden, kurz bevor da alles zusammenbricht. Und die Kopfgeldjäger hauen dann mit ihren drei Geiseln ab. Und dann haben wir quasi einen neuen Status Quo für die dritte Folge.
Ja, und Mace Windu lobt R2.
Ja.
Das ist sein Character-Arc in dieser Folge.
Nicht, dass das irgendwann nochmal relevant werden würde. Also sein Vertrauen in Anakin nimmt ja im Verlauf dieser Serie nicht zu.
Nee.
Also es wäre ja auch unbegründet, wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja die Serie, die uns Anakin als sympathischen Charakter präsentieren möchte und die Freundschaft von Obi-Wan Kenobi und Anakin ein bisschen mehr zeigen. Das gelingt der Serie auch. Aber es ist halt zu dem Zeitpunkt für mich schon zu spät, weil Anakin ja in Attack of the Clones schon gezeigt hat, was für ein Dreckskerl er ist.
Mhm.
Und das ist schwer, das nochmal, ja, ihn dann nochmal irgendwie glaubhaft als den Helden darzustellen. Vor allem, weil er auch hier immer wieder in seine dunkle Seite verfällt. Also ich finde, das Hauptproblem dieser ganzen Geschichte ist, dass Anakin halt als Arschloch anfängt und zwischendurch lichte Momente hat, aber immer wieder ins Arschlochtum zurückfällt, bevor er halt dann komplett die Seiten wechselt, was realistisch sein mag. Aber George Lucas hat irgendwann mal gesagt, er hat dann entschieden, dass er das eigentlich gar nicht so darstellen wollte, sondern dass er ihn eigentlich als Helden zeichnen wollte und der halt erst durch diese eine Tat im dritten Film dann wirklich böse wird. Und das hat halt nicht geklappt.
Nee. Weil,
also diese eine Tat ist natürlich die schlimmste, die er begeht.
Ja, schon einer der schlimmsten
aber
Sachen, die man
das
machen
halt,
kann.
Wenn er die Idee vorher gehabt hätte, wenn er ihn wirklich als sympathische Figur gezeichnet hätte, ohne dass er irgendwelche Sandleute abschlachtet und Gefangene foltert, dann hätte das halt doch besser funktioniert. Und diese mangelnde Konsistenz dieser Charakterzeichnung, die ist das, was mich am meisten an der Prequel-Ära stört. Und da fällt es mir auch schwer, jetzt in den neueren Serien den Anakin zu sehen, den erlösten Anakin, der von Hayden Christensen gespielt wird und halt wieder der gutmütige Typ ist, ohne zu denken, ja, okay, du bist nicht Darth Vader, du bist Anakin.
Aber du warst als Anakin.
Ja, du warst auch schon scheiße.
Ein Arschloch, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Wir haben ja mit zuletzt die ersten Folgen um Satine Kreese irgendwie gehabt. Da fand ich es wirklich sehr schön gemacht mit der Szene, dass es hin und her geht mit, wenn du mich tötest, ist das schlimm. Wenn Obi-Wan mich tötet, ist das schlimm für ihn. Und dann kommt halt quasi Anakin vorbei und messert die Person einfach so.
Mir ist Mord egal.
Ja, und das fand ich ziemlich gutes Foreshadowing, weil in dem Moment hat er ja für alle das Richtige getan, mehr oder weniger.
Ja, das hat ihn jetzt nicht gleich zum Arschloch gemacht, das stimmt. Es gibt einfach so viele Szenen, wie auch in dieser Folge, wo es um Amidala geht, die ihren Ex-Lover ausspielen, wo er einfach so kleinlich ist.
Ja, okay. So selbstunsicher.
Ja, und er ist vielleicht, wie alt ist er denn zu dem Zeitpunkt, 23 oder sowas? Ja, da ist man vielleicht sehr unsicher in seinem Leben, das verstehe ich. Und Menschen sind halt auch nicht immer strahlend gut und werden dann plötzlich durch eine Tat böse. Menschen sind kompliziert, aber in Geschichten, die nachvollziehbar sein sollen, ist sowas halt schwierig.
Ich gebe dem Jedi-Orden die Schuld. Okay. Die haben die Erziehung verkackt, also im Endeffekt ist Obi-Wan schuld. So.
Gut.
Ja, dritte
Folge.
Das war R2 Come Home und dann sind wir jetzt bei der dritten Folge von diesem Dreiteiler.
Genau, wir haben die Folgennamen noch gar nicht gesagt. Die erste ist Death Trap.
Ja.
Haben wir nicht gesagt, ne? R2 Come Home, jetzt ist es Lethal Trackdown.
Wow, wow, wow. Das
ist alles eine sehr, sehr tödliche Trilogie sozusagen. Ja, also wir fangen wieder sozusagen bei Null an. Natürlich baut es auf den vorigen Folgen auf, aber jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass die Geiseln gefunden werden sollen, die Aura Sing und ihre lustige Bande genommen haben.
Aura Sing und ihre lustige Bande.
Und wie gehen die Jedi davor?
Also erstmal kriegen sie Hilfe von Aura Sing selber, weil die sich bei ihnen meldet. Also ich meine, wenn man Geiseln hat, dann will man ja auch, dass Leute wissen, dass man die Geiseln hat. Das ist schon das Ziel. Also sie kriegen das mit. Ja.
Also sie wollen die gar nicht an Count Dooku verkaufen. Wobei ich glaube, das ist an Plan B oder so. Sondern sie wollen die an die Republik zurückverkaufen.
Es ist glaube ich, eher so eine meistbietender Kriegssituation. Ja, und dann können sie die Leute gegeneinander ausspielen.
Und der ist übrigens Admiral, der Killian, ne? Der ist gar kein Captain. Oh. Sehe ich jetzt hier auf Wikipedia. Das
Entschuldigung.
Haben wir ihn hier unterverkauft. Das ist ein ganz wichtiger Typ, den wir vorher noch nie gesehen haben. Ja, also ein Admiral, da kann man schon mal ein bisschen Geld für verlangen.
Mhm. Und vor allen Dingen nutzen sie diesen Anruf, um jemanden hinzurichten. Beziehungsweise Aura Sing will ursprünglich, dass Boba dann jemanden tötet, sozusagen vor laufender Kamera, vor laufendem Holo.
Mhm.
Aber er kriegt das nicht hin, deswegen macht sie selber das. Und da sieht man halt eben schon, dass das auseinanderbricht. Aura als die gnadenlose Kopfgeldjägerin und Boba kann es nicht durchziehen so richtig,
ja.
Wenn es nicht um Mace Windu geht. Und wie die Jedi dann versuchen rauszufinden, wo die sind, ist mal wieder ein Ausflug in die Unterwelt von Coruscant. Weil offensichtlich kann man alle Informationen finden, indem man einfach nur tief genug auf Coruscant nach unten geht.
Ja, das tun sie dann ja auch, ne? Durch einen blöden Zufall mal wieder.
Ja, weil jemand während eines Telefonanrufs umgebracht wird. Also der klatuinianische Kopfgeldjäger meldet sich bei einem Bekannten von ihm. Und plaudert aus.
Von wem? Achso, von ihm selbst, ja.
Genau, und plaudert in diesem Gespräch aus, wo sie sind und was sie machen.
Ja.
Aura Sing bekommt das mit und bringt ihn um, während er quasi noch in dem Gespräch ist, worauf der Typ auf der anderen Seite quasi zu jemandem geht und sagt, hey, ich hatte ein richtig komisches Gespräch gerade. Ich glaube, der Typ ist mitten während des Anrufs erschossen worden.
Mein Kumpel auf Florum.
Genau, mein Kumpel
ist von Aura Sing die Geiseln hält. Während des Gesprächs erschossen worden, weil er nicht mehr bei ihrer Geiselnahmegeschichte mitmachen wollte, weil er fand, dass ihr ganzer Plan viel zu kompliziert war.
Und drei Schritte weiter steht gerade Ahsoka Tano und so, oh, ich habe zwar keine Ohren, aber das habe ich gehört.
Sind diese, haben hier Togruta nicht auch so Knubbel? Nee, haben sie nicht, ne?
Nee, haben sie nicht, aber ich glaube, ihre Montral, also die Hörnchen, sind auch empfindlich.
Weil der große Unterschied zwischen den Twi'lek, den männlichen und weiblichen, ist, dass die männlichen Twi'lek ja Ohren haben und die weiblichen Twi'lek haben so Hörknubbel.
Knubbel,
so Hörner.
Ja, beziehungsweise ich habe ja mal welche gebaut für ein Twi'lek-Cosplay, Und ich glaube, ich habe da, um die Form zu machen, die ich dann mit Latex ausgegossen habe, einen Zitronenauspresser.
Oh. Was glaubst du, warum das so kam? Also sowohl männliche als auch weibliche Twi'lek kamen ja zuerst in Rückkehr der Jedi davor. Mit Ula und Bib Fortuna, die quasi in der gleichen Szene sind.
Es haben unterschiedliche Leute dran gearbeitet. So ist das wahrscheinlich passiert.
Hm. Vielleicht war das aber auch nur Teil der Spange, die diese Lecko in ihrem Kopf festgehalten hat.
Du meinst, das ist gar nicht ihre Haut, sondern es ist nur Deko?
Nee, ich denke jetzt aus rein praktischer Sicht, dass sie ja rumtanzen muss, während Bib Fortuna halt einfach nur rumsteht.
Ja.
Dass sie eben die Lecko einfach so gehalten haben und dann haben sie mit ihr getestet und sie sind ständig runtergerutscht, also mussten sie da irgendwas beschweren, ja, und haben dann diese Dinger an ihren Kopf getackert an der Seite.
Ja, beziehungsweise sie hat ja ohnehin einen Kopfputz, weil die Lecku ganz anders angeklebt werden mussten, während Bib Fortuna ja
genau,
tatsächlich
ein Stirnband,
eine Prothese hat, die sehr viel sauberer in sein Gesicht übergeht.
Richtig. Ja, sie trägt, stimmt, das habe ich vergessen, sie trägt ein Stirnband und ein Netz. Das ist das Kostüm
von Ula. Das ist im Grunde alles, was Ula trägt, ja.
Während Bib Fortuna einen langen grauen Mantel trägt, das weiß ich so genau, weil die Actionfigur, ich habe bewundert, dass das ein Filzmantel ist, den der über seinen Roben nochmal trägt.
Aus Stoff war.
Ja.
Mhm. Und er trägt seine Lecku sehr elegant umeinander geschlungen.
Mhm.
Das muss man schon respektieren. Der hat Style. Irgendwie.
Ja.
Also für Twi'lek vielleicht. Ich weiß auch nicht.
Aber wir waren bei Togruta und wie sie hören. Ja, also wir schweifen ihn manchmal ein bisschen ab, aber ich denke, das ist auch vielleicht nicht schlimm. Okay, dann wissen sie also, wo sie hin müssen.
Ja, nach Florum.
Plo Koon und Ahsoka reisen in das Piratennest Florum. Das haben wir schon mal gesehen. Das ist der Sitz von
Hondo Onaka, der Ex von Aura Singh ist.
Das erfahren wir auch in der Folge. Ne? Der Weequay-Pirat Hondo Onaka, den hatten wir schon ein paar Mal. Weequay sind ja diese ein bisschen untot aussehenden
Echsen-Leute mit Stacheln am Kiefer.
Ja, und so ein bisschen Rasters.
Ja, die haben so einzelne Zöpfchen am Hinterkopf.
Sind ursprünglich auch in Rückkehr der Jedi als Wachen von Jabba auf den Skiffs unterwegs. Und hier werden sie halt jetzt gesetzt als so eine Art Piratenvolk, das den UFOs die Galaxis unsicher macht. Und auf Florum ist die Basis von Hondo Onaka, der so ein Long John Silver Charakter ist. Ne? Also ein Pirat, aber eigentlich schon mit dem Herz aus Gold. Und der will sich da nicht rein mischen, beziehungsweise er will nichts zu tun haben mit dieser Geiselnahme und sagt, ja, du kannst hierbleiben, aber ich werde dir nicht helfen, du, obwohl du meine Ex bist. Und ja, überlässt denen halt dann quasi seine Kantine als Basis für ihre Verhandlungen. Und dann natürlich eskaliert es dann, als Ahsoka und Plo Koon reinkommen und die Geiseln zurückhaben möchten und die Kopfgeldjäger bedrohen, von denen jetzt nur noch drei existieren, weil Aura Singh ja den einen um die Ecke gebracht hat.
Ja.
Und die Situation ist dann, dass Bosk mit den Geiseln irgendwo sich versteckt hält. Also mit den zwei überlebenden Geiseln. Und Aura Singh die Jedi in der Kantine erwartet und die Konfrontation dann relativ schnell eskaliert, dass Boba Fett Plo Koon den Blaster in den Kopf hält, glaube ich, und Ahsoka dann aber Aura Singh das Lichtschwert in die Kehle.
Ja.
Oder so.
Es ist ein Weequay Standoff, nennen wir es so.
Ja, und dann?
Und dann weiß ich nur, dass sie aus dieser Situation wieder raus entkommen. Ich weiß nicht genau, wie es eskaliert. Wahrscheinlich ist es irgendwas Blödes. Irgendjemand schmeißt was um oder so. Aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern, was tatsächlich das ist, was dann diesen Standoff wieder in Action übergehen lässt. Auf jeden Fall Aura Singh haut ab. Und Ahsoka verfolgt sie. Aber Boba bleibt da. Und Plo Koon hat mehr oder weniger Boba Fett dann jetzt
festgenommen.
Ja. Genau. Ich wollte gefangen nehmen, aber sie sind ja die Staatsmacht. Sie haben ihn festgenommen. Genau. Und versucht ihn auch zu befragen.
Tatsächlich ist es ja Hondo, der dann Boba Fett ins Gewissen redet.
Ja.
Und sagt, hey, du willst du jetzt wirklich gegen diese Jedi kämpfen? Das ist doch scheiße. Du bist doch so jung, hast noch dein ganzes Leben vor dir, du kannst noch so viel andere Scheiße bauen.
Ja.
Falls ich von Hondo eine gute Aktion finde. Also.
Der ist tatsächlich, also Hondo ist in dieser Folge eine Force for Good, könnte man sagen. Ein okayer Typ. Also ich meine, wenn man alles aufrechnet, was er so macht, ist er ein sehr grauer Charakter, aber nicht unbedingt ein böser.
Du kannst ihn ja für alles einsetzen. Ich glaube, das ist schon der Sinn hinter dieser Figur. Er kann sogar Auftraggeber in einem Fahrgeschäft in Disneyland sein.
Ja, das stimmt. Mit dem Originalsprecher, der das sehr charmant macht.
Ja, aber kurz zusammengefasst, Ahsoka schafft es, die Geiseln zu befreien. Sie findet gerade noch rechtzeitig, hält es die Bosk davon ab, die zu exekutieren. Auch Asing flieht in Boba Fetts Raumschiff. Aber Ahsoka kann es noch beschädigen und wir sehen hinter einer Berg auf dem Horizont, wie es abstürzt und explodiert. Und wir denken jetzt, dass Aura Singh tot ist und die Slave One vernichtet. Aber wir werden natürlich noch von beiden noch mal was sehen.
Wir haben keine Leiche gesehen, also ist sie auch nicht tot.
Aber Boba Fett und Bosk werden dann, und ich denke, das schweißt später auch zusammen, als Kollegen, ne, werden dann beide nach Coruscant in Gewahrsam verbracht. Und es gibt eine Konfrontation zwischen Mace Windu und Boba Fett, wo Boba Fett zu Windu sagt, ich kann euch aber trotzdem nicht vergeben. Ich sehe ein, dass das scheiße war, was ich gemacht habe, aber ich vergebe euch trotzdem nicht dafür, dass ihr meinen Vater umgebracht habt. Und Mace Windu sagt, doch, musst du aber.
Ja.
Muss er nicht.
Was bist du für ein Typ, der einem Kind sagt, doch, du musst mir vergeben dafür, dass ich deinen Vater umgebracht habe. Willst du auch. Werden wir schon sehen. Ich glaube nicht, dass er das tut.
Nee, wir wissen ja, wer zuletzt lacht.
Lacht Boba?
Also ich sehe von mir Szenen von dem alten Boba Fett, wie er mal lacht.
Tut er das?
Ja. Und ich sehe keine Szenen vom alten Mace Windu, wie
das er ist, mal nein, lacht. Wir sehen keine Szene vom alten Mace Windu, Punkt. Das
Mace
ist
Windu richtig. Lacht sowieso nicht.
Nein.
Ich glaube, in der ganzen Filmreihe lacht er nie. Auch nicht in der animierten Version.
Nope. Er saugt mehr oder weniger die Freude aus jedem Raum, mit denen er betritt. Aber dafür füllt er ihn mit Coolness.
Ja, okay, aber Mace Windu steht schon für vieles, was schiefläuft im Jedi-Orden, oder?
Ja, ich glaube schon. Er ist so ein Heavy-Hitter ohne große moralische Grundlage. Mhm. Und es ist ja sogar, ich glaube inzwischen zumindest Kanon, dass die lila Lichtschwerter so einen Schritt in Richtung Finsternis sind.
Ja, sein ganzer Lichtschwertstil ist ja auch so gesetzt, dass er eigentlich die dunkle Seite nutzt, aber dann doch nicht. Mhm. Also er nutzt Technik in der dunklen Seite, aber er ist selber so stark verwurzelt in der lichten, in der hellen Seite, dass ihn das nicht tangiert. Und das ist meiner Meinung nach Quatsch.
Ja, das klingt nach Augenwischerei. Yeah. Weißt du, ich stelle mir das vor, ne, alle schauen sich an, Windu macht und dann so die Jedi untereinander, sind das nicht dunkle Seitentechnik? Willst du ihm das sagen? Nee. Aber wir müssen hier auf jeden Fall was schreiben in unseren Bericht. Ja, dann sag, keine Gefahr, weil Mace Windu ist so stark auf der lichten Seite.
Moment, also, im Bericht ist das, reden wir, sind das zwei interne Ermittler im Jedi-Orden, die rausfinden?
Ja.
Wusstest du nicht, dass es die gibt?
Ich auch nicht.
Haben wir jetzt gerade gesetzt. Sind die.
Jettel ist das.
Jettel, okay. Das ist das, was sie tatsächlich
tut.
Darüber haben wir ganz am Anfang gesprochen, glaube ich, als wir diese Kurzgeschichten eingeschoben haben.
Ja.
Wo sie genau das bei Count Dooku macht und das. Wir wissen ja, wie das ausgeht.
Genau.
Ja, damit sind wir aber mit der zweiten Staffel von The Clone Wars weitgehend durch.
Yay! Applaus für uns.
Abgesehen von einer Folge, die halt kanonisch, chronologisch erst in der Mitte von Staffel 3 kommt.
Ja.
Und die wir bisher übersprungen haben. Die wäre jetzt, eigentlich wäre das Folge 2.15 gewesen, die nach der Mandalore-Geschichte gekommen wäre. Wir haben jetzt heute 2.20, 21 und 22 besprochen, also das Finale von Staffel 2. Und werden dann weitermachen mit Folge 5 von Staffel 3, einer Folge namens Corruption. Die führt uns zurück nach Mandalore. Aber das machen wir wann anders, nicht mehr heute.
Nein.
Was hat dir an diesem Dreiteiler gefallen?
Ich finde es gut, dass jemand Mace Windu auf sein Bullshit anspricht. Mhm. In dem Sinne von, dass die Jedi schon teilweise sehr gnadenlos vorgehen. So, wir hüten den Frieden. Wir machen die richtigen Dinge. Wenn da zwischendurch Leute Körperteile oder ihre Köpfe verlieren, weil unsere Waffen gnadenlos tödlich sind, dann ist das ein Opfer für das große Ganze.
Mhm.
Ja, also da ist schon ein bisschen so, Entschuldigung, könnte mal jemand diese Leute überwachen? Ich glaube, nicht alles, was sie tun, sollte ungefragt einfach hingenommen werden dabei. Und ich muss sagen, ich finde durchaus so Einblicke darin, wie die Klone funktionieren, interessant. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Serie es absichtlich creepy macht mit 12-Jährigen beziehungsweise körperlich 12-Jährigen, die aber im Kopf nur 6 Jahre alt sind, die dann rumlaufen und denen gesagt wird, hier, guck mal, das sind die großen Versionen von euch, die haben schon Leute umgebracht, ist das nicht toll? Und ihr lernt jetzt auch schießen und euer ganzes Leben ist nur darauf ausgelegt, dass ihr auch mal das Gleiche macht und im Krieg verheizt werdet. Yay!
Da kommen wir immer wieder an den Punkt, ne? Dass ja. du, dass wir nicht wissen, ist das irgendwie Satire? Oder nehmen, meinen die das ernst? Oder hoffen die, dass das Publikum das schon versteht? Oder im Alter dann später beim zweiten Mal gucken, richtig einordnen? Weil wenn du es als Kind guckst, glaube ich nicht, dass du es groß hinterfragst.
Und es wird nicht ausreichend, also es wird nicht als Satire präsentiert. Das kann natürlich auch sein, dass das jemand nicht geschafft hat und durchaus die Absicht hatte, aber den Tonfall nicht getroffen hat. Also ich persönlich als Mairi mit ein bisschen Distanz finde es interessant, das zu sehen, was für ein herzloses und kaputtes System da ist. Und man sich dann auch wirklich fragt, wie konnte jemand auf der Seite der Republik auf Dauer denken, dass sie die Guten sind?
Naja, weil die Separatisten einfach noch schlimmer sind.
Ja.
Das ist immer das.
Ja, Aber die Separatisten bauen Droiden, um schlimme Dinge zu tun und züchten nicht Menschen mit Gefühlen und Individualität.
Es war ja auch nicht die Idee der Republik oder der Jedi, nee. Ne? Aber dass sie es einfach so hinnehmen.
Ja, aber
das
genau,
ist mir immer noch, das ist eins meiner, das ist das andere große Problem, dass ich, also wie, neben dem Anakin-Charakterisierungsproblem ist, dass die Jedi so dumm sind und diese auf diesen Plan reinfallen und diese Klone einfach nehmen und sagen, ja, das ist eine gute Idee.
Die nehmen wir mit,
packen sie gleich ein.
Ja. Ja? Jeder von uns kriegt eine Einheit von denen. Wir werden jetzt alle Generale und unsere Kids, unsere 12-, 13-jährigen Padawane, die sind jetzt Commander und das wird alles überhaupt nicht in Trauma enden.
Nee.
Yay. Ja.
Wird dieser Podcast in Trauma enden, wenn wir so weitermachen?
Nein, ich glaube nicht, weil erstens, wir haben die Serie ja schon mal in ihrer Gänze geguckt. Wir haben das alles schon mal überstanden und das hat... Ich weiß nicht, ob es Spuren hinterlassen hat. Und vor allen Dingen, es wird ja immer besser nach hinten.
Ja, wir haben jetzt genau ein Drittel.
Okay, ja.
Wir haben ein Drittel von The Clone Wars geguckt.
Weil es nach hinten auch kürzere Staffeln werden, genau, weil ja. sie es immer so ein Bröckchen dann noch produziert
Genau, Staffel
haben.
6 und 7 sind eigentlich nur so lang wie eine der früheren Staffeln.
Mhm.
Also zusammengenommen. Du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, die Leute, die uns zuhören, wissen es auch.
Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, unser Herumstolpern durch The Clone Wars macht Spaß. Ich muss sagen, auch wenn wir immer zwischendurch meh machen, macht mir das Projekt trotzdem Spaß. Also viele,
echt? Wirklich?
Ja,
also,
ja, das Gucken ist manchmal mühselig und vielleicht lese ich dann nebenher auch was, weil, sagen wir mal so, manchmal ist es, stopfen sie ganz, ganz viel in so eine 20-Minuten-Folge und manchmal hat jemand irgendwie nur eine grobe Outline geschrieben und dann müssen sie irgendwie 20 Minuten füllen und die bestehen halt daraus, dass gleich aussehende Leute in gleich aussehenden Gängen aufeinander schießen für 20 Minuten. Aber das dann drüber reden und hoffentlich das ganze Erlebnis auch mit Leuten teilen, indirekt auf diese Art und Weise, das mag ich. Und ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die ganze Zeit nur, ich musste diese schlimme Sache gucken, um drüber zu reden, weil es mein Lebensunterhalt ist, machen, was ja so der Stick von vielen Rezensenten so Anfang der 2000er war.
Ist das unser Lebensunterhalt? Eigentlich nicht.
Das dieser ist Podcast
ein,
nicht.
Das ist ein Bonusprojekt, das wir vor allem für unsere Patrons machen.
Okay.
Und indirekt ist es Teil unseres.
Ja. Medien konsumieren und drüber reden ist ein guter Teil unseres Jobs.
Ja.
Also die Grenzen sind sehr fließend. Die sind ungefähr so fließend wie die moralischen Grundsätze von Mace Windu.
Ich habe aber mehr Spaß daran, The Clone Wars zu gucken, als ein weiteres D&D-Abenteuer durchzuarbeiten, ehrlich gesagt.
Ist auch schneller vorbei.
Ja, es ist beides recht gleichförmig.
Mhm.
Wiederholt sich immer wieder die Elemente. Es ist einfach nicht dazu gedacht, glaube ich, am Stück weggeschaut zu werden. Oder es ist auch nicht dazu gedacht, dass man alles von D&D 5 am Stück liest.
Nein, diese Bücher sind nicht dazu gedacht, dass man sie in einem wegliest, ja. In der Regel.
Aber wozu sind sie dann gedacht? Also gerade diese Abenteuerbände, sind sie dazu gedacht, sie so am Spieltisch zu benutzen? Das so fühlt sich auch nicht an. Aber das ist ein ganz anderes Thema,
ja.
Über das wir in Videos öfter mal reden und gerade auch wieder geredet haben. Und ich denke, da sehen wir uns dann auch als nächstes. Ich muss jetzt noch ein paar Videos schneiden, ich muss noch ein paar Let's Plays aufarbeiten, zum Beispiel Orient Express.
Und in ein paar Stunden fahren wir los zu einem weiteren Let's Play.
Ja.
Yay!
4 Stunden durch die Pampa, um ein Cthulhu-Abenteuer aufzunehmen. Das an einem Grenzübergang zur ehemaligen DDR spielt.
Mhm.
Mal gucken.
Weil wir kuriose Dinge probieren. Okay, bis dann, ihr Lieben. Macht's gut.
Ciao.